euch, wie fällt dazu, was euch Gerechtigkeit bedeutet? Ich sehe dann hier auf WhatsApp, es ist schon etwas hineingekommen, SMS. Aber zuerst möchte ich mal die zu Wort bekommen, die nichts per Handy geschrieben haben. Was fällt dir ein oder was ist dir bedeutsam zu dem Wort Gerechtigkeit? Oder gerecht? Ich das selber wiederholen, dass alle hören. Es sollten alle gleich behandelt werden.
Was wird erst im Himmel möglich sein?
Das wird erst im Himmel möglich sein. Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit wird verschieden angeschaut.
Es wird verschieden angeschaut. Ich lese mal hier, was ist reingekommen. Heute ist das fast ein Ding von Unmöglichkeit. Gerechtigkeit. Dann haben wir Definition Duden. Das Gerechtigkeitsprinzip eines staatlichen oder gesellschaftlichen Verhaltens, das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt. Das ist offizielle Version, ja. Das ist richtig. Gerechtigkeit ist Waage mit zwei Schalen, je gleich viel darauf abgewogen. Heute fast ein Ding der Unmöglichkeit, ja, aber das ist doppelt hineingekommen. Das ist mal das. Wird jemand etwas ergänzen?
Also mir kommt einfach in den Sinn, bei den Kindern ist das ein riesiges Thema. Schon nochmal irgendwie Osternestli, hat jedes genau gleich für drin, dann kann jemand sagen, ich habe es abgezählt, das ist überall heute nachzählen. Oder Kuchenstücke sind dann alle schön gleich groß, das ist wichtig für Kinder.
Ja, ich denke, du triffst das Thema Gerechtigkeit gerade bei den Kindern. Alle die, die Kinder haben oder sich an ihre eigene Kindheit mögen erinnern, die wissen meistens, was Gerechtigkeit ist. Und die Kinder tun nicht unterscheiden, ob eins 3-jährig und das andere 6, 7, 8-jährig ist, wo man auch muss sagen, es gibt auch ein Mass vom Alter, wo man der Grösseren halt vielleicht auch ein bisschen mehr darf zugestehen. Nein, Kinder schauen haarscharf auf das, was sie auf dem Teller, auf dem Tisch vor sich haben, oder Spielsachen oder was auch immer. Ich gehe mit dir einig, dass ich auch immer genau geschaut habe mit meinen drei Geschwistern, dass mein Kuchenstück ja nicht kleiner ist. Aber beim Spinnen war es mir egal, wenn meine Portion kleiner war. Spinnen müssen wir aber das, was wir lieben, das, was wir wollen, dort achten wir darauf, dass wir nicht benachteiligt werden, dass wir es nicht ungerecht fühlen. Und das lässt in vielen Fällen auch nicht noch im Erwachsenenland. Es tut sich vielleicht abschwächen, aber immer noch haben wir auch das Gespür dafür, was ist gerecht und was nicht. Und jetzt habe ich einen kurzen Clip, wo der Toni uns geschwind einspielt zum Thema Gerechtigkeit, was in einer Minute ausgesagt wird.
Foul. Ein klarer Elfmeter. Oder doch nicht? Während die einen protestieren, freuen sich die anderen. Aber was war es jetzt? Gerechter Elfmeter oder eine Fehlentscheidung? Was gerecht ist und was nicht, darüber streiten sich die Menschen seit Urzeiten. Denn wir haben keine allgemeingültige Vorstellung von Gerechtigkeit, sondern nur verschiedene Meinungen darüber. Letztlich entscheidet also jeder einzelne Mensch selbst. Wenn wir heute von Gerechtigkeit sprechen, meinen wir meistens soziale Gerechtigkeit, also wie fair unter Menschen Rechte, Möglichkeiten oder Ressourcen verteilt sind. Dass zwischen den Menschen Gerechtigkeit herrschen soll und vor allem, dass man selber gerecht behandelt wird, das wünschen sich die meisten. Aber was ist wirklich gerecht? wenn alle gleich viel verdienen oder wenn jeder nach Leistung bezahlt wird? Wenn jeder die gleichen Chancen hat? Oder wenn die vom Glück Begünstigten denen helfen, die Pech hatten? Darüber wird überall heftig geschrieben.
Also wir sehen auch an dem Mann, dass es seit Urzeiten sozusagen wird, streiten sich die Menschen über das, was gerecht ist und was nicht. Es gibt wie keine Absolutheit, wo man sagen kann, schwarz-weiß, so ist es und so ist es nicht, weil es immer mit unserem Empfinden persönlich zu tun hat. Was ich vielleicht früher als ungerecht empfunden habe, erlebe ich ein paar Jahre später, weil ich gereift bin oder gelassener bin worden oder was auch immer, erlebe ich es nicht mehr als gleich ungerecht. Also es hat auch mit unserem Charakter, mit unserer persönlichen Entwicklung zu tun. Jetzt sollte ich noch die Fernbedienung. Merci. Und dann wünschen wir uns vielleicht auch mal, dass es so Leute gibt, die einfach für Recht und Ordnung sorgen, die sich durchsetzen und dafür sorgen, dass es gerecht zu und her geht für alle. Aber auch die haben es vielleicht nicht immer geschafft. Alles klar, wer sie sind. Ja. Nebst dem, was Menschen probieren, was Gerechtigkeit zu leben oder einzuführen, haben wir natürlich auch die Gerechtigkeit aus Gottes Sicht, was er zu diesem Thema sagt. Und das ist das Thema der heutigen Predigt als zweiter Teil aus der Reihe von der Waffenrüstung aus dem Epheser Kapitel 6. Paulus schreibt dort und nimmt das Bild von einem römischen Soldat, wie der ausgerüstet ist, und braucht dort 6 Begriffe zu dieser Ausrüstung. In dem Sinne, wie Gott uns für unser Leben ausrüstet. Und heute geht es um Vers 14 und dazu lese ich auch noch vorab den Vers 13. Also Vers 13 und 14 von Epheser 6. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Bezeichnet also hier jetzt der Begriff von Paulus, wo er das Thema Gerechtigkeit verbindet mit dem Rüstungsteil von dem Soldat, mit dem Brustpanzer, mit einer Metallplatte. Zum Teil war es ein Kettenhemd oder auch Metallplatte, die den Oberkörper eines Soldaten geschützt hat, den Schulterbereich. Bis zu 10 Kilo hat so ein Ding gewogen, das wir bei uns herumschleppen. Es hat natürlich einen recht guten Schutz gegeben. Und das war der Inbegriff für einen Soldat: Ich bin unbezwingbar, wenn ich den anhabe. Die lebenswichtigen Organe sind die meisten geschützt durch das. Ich bin unbezwingbar. Der Paulus nimmt aber das Bild von dem Unbezwingbaren, wo er gewusst, dass der Mensch nicht ewig lebt und der Mensch nicht vollkommen ist und nicht perfekt ist, überträgt er es jetzt aber mit dem Begriff auf Gerechtigkeit. Und ich probiere jetzt in 3 Punkten das gleich auseinanderzunehmen, was er mit dem meint und was Gott mit dem meint. Zum Ersten geht es darum, Gerechtigkeit allgemein. Was sagt die Bibel dazu? Zum Zweiten, welcher Mensch ist denn gerecht? Und zum Dritten, wie können wir selber gerecht leben? Zum Ersten, biblisch gesehen, Gerechtigkeit steht im Ursprung eigentlich für das Böse wird weg. Oder auch, du wirst gerechtfertigt. Nicht ich tue mich rechtfertigen. Das ist ja etwas, was man schnell kennt. Also das ist meistens, das kenne ich von mir selber, wenn jemand an mich einen Vorwurf macht, zack, bumm, habe ich sofort eine Antwort parat, wo ich mich rechtfertige, wo ich mich probiere, rauszureden, zu entschuldigen. Oder die anderen sind schuld. Meine Frau kennt das. Das ist beliebt bei mir, dass ich mich schnell rechtfertige. Die Umstände sind schuld, die anderen Leute sind schuld, aber ja nicht ich. Dann tue ich mich selber rechtfertigen. Das heisst noch lange nicht, dass ich schuldlos bin. Aber wenn es um die Gerechtigkeit von Gott her geht, dann ist das ein Akt, der nur von ihm aus möglich ist, uns gegenüber. Und wenn wir jetzt Jesaja in Jesaja hineinschauen, dann sehen wir, wie der Jesaja als Prophet das raushebt, was er über Gott sagt. In Jesaja 59, Vers 17 steht: Gott zog Gerechtigkeit an als Panzer. Also da haben wir jetzt das Bild, das dann der Paulus später aufnimmt. Gott zieht Gerechtigkeit an als Panzer. Das heisst, niemand anders kann Gott eigentlich das Wasser erreichen. Weil das ist eine Grundausstattung von Gott. Gott sagt auch nicht, ich tue euch mit dem ausstatten, sondern er ist mit dem ausgestattet. Und wir lesen im Psalm 97, Vers 2 eine ähnliche Aussage, was heisst: Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Gottes Thron, stellen wir uns vor, in der himmlischen Welt. Und von was wird der Thron von Gott gestützt? Sagen wir die massive Beine. Von Gottes Gerechtigkeit und Recht. Das sind die Stützen vom Thron, wo er drauf sitzt. Das heisst, für mich, das ganze Denken, Reden, Handeln, Schöpfen von Gott basiert auf Recht und Gerechtigkeit. Auf seiner Gerechtigkeit. Von dort geht sogar seine Liebe aus, wenn das wenn der Thron auf dem gründet. Also das heisst, auch Gottes Liebe ist voll von Gerechtigkeit, weil er kein einziger Mensch wird benachteiligen gegenüber einem anderen. Und das müssen wir ja auch offen von uns sagen. Als Eltern schaffen wir ja das nie, oder schaffen wir das nie, jedes Kind genau gleich gerecht zu behandeln. Dass er am Ende von seinem Leben kann keins sagen als Mutter oder Vater, ich habe jedes Kind immer genau gleich behandelt wie das andere. Weil das schafft man nicht. Sonst wäre man wie ein Übervater oder Übermutter. Aber Gott, er kann das, weil das ist sein Wesen. Und er will auch nicht zu seinen Gunsten handeln. Er will ja auch nicht jemanden bevorzugen, nur damit es ihm später wieder zu gut kommt. Wir meinen vielleicht oft, ich tue die Menschen gerecht behandeln, aber wie schnell tue ich vielleicht Leute bevorzugen, weil ich denke, die tun es dann zum Guten wieder vergelten später. Also dort müssen wir unsere Motive immer wieder auch überprüfen. Schaffen wir es dann, die Gerechtigkeit wie herzubekommen? Wie ist denn das möglich? Ich habe schon gesagt, wir selber können uns nicht recht gerecht sprechen oder gerecht machen. Der Daniel hat das ist auch so gesehen und im Danielbuch 9,18 steht, wie er vor Gott liegt. Daniel, und er tut das ganze Volk einschliessen. Er sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und wir vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Also wir sind angewiesen auf dich, wir sind abhängig von dir. Aber wir wissen, du Mensch, es gut mit uns. Du bist gerecht mit uns. Und Jesus nimmt die Gedanken auf in den Seligpreisungen, wo er davor hat, wie glücklich die Menschen können sein. Und Matthäus 5,6 stellt dann Folgendes: Glücklich sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Also Jesus sagt, ich wünsche jedem von euch, dass du Hunger und Durst hast nach Gerechtigkeit. Ja, was jetzt? Dass, damit ich gerecht behandelt werde von den Menschen. Oder wie meint Jesus das? Nein, er meint es anders, indem er ein paar Sätze später sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Jetzt kommt es wieder, Gerechtigkeit. Also, wir sollen Gerechtigkeit suchen, weil wir Hunger und Durst haben. Also, wir haben jetzt sofort zum Kühlschrank gemessen und sagt, jetzt muss ich dringend etwas haben, sonst kippe ich um. So sollst du Gerechtigkeit von Gott suchen. Aber die Gerechtigkeit basiert auf dem Reich von Gott. Es basiert nicht darauf, dass du am Schluss kannst sagen, ich bin gerecht behandelt worden. Sondern jetzt geht es darum, wer wird denn wie gerechtfertigt. Und jetzt wollen wir das aufgrund von diesem Vers noch ein bisschen anschauen, Matthäus 6,33. Als erstes, was Jesus damit meint, ist, ich bin das Reich von Gott. Ich bin bei euch Menschen auf dieser Erde und auf mich sollt ihr euch zuerst ausrichten. Also das hat im Moment noch gar nicht damit zu tun, dass ich gerecht bin oder gerecht behandelt werde, sondern wir sollen unser Leben auf Jesus ausrichten. Das ist im Sinn von wir tun Gott gerecht anschauen. Wir tun Gott gerecht behandeln, weil er das verdient hat, weil er unsere Ehre verdient hat. Also mit Jesus ist das Reich von Gott auf die Welt gekommen. Es heisst aber auch, dass die Gerechtigkeit, die Gott schafft, dass er die mit Jesus vollzieht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus noch nicht da war, wo wir Ostern noch nicht hatten, waren die Menschen getrennt von Gott. Und jetzt kommt Jesus und springt in die Rücken und tut für Gerechtigkeit zwischen Gott und den Menschen sorgen. Es geht immer noch nicht um Gerechtigkeit von Mensch zu Mensch, sondern von Gott zu uns. Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, hat mit der Erlösung zu tun, die er uns schenkt. Das kommt dann nachher im Abendmahl nochmal zum Tragen. Die Erlösung, die Versöhnung mit ihm. Und die ewige Gerechtigkeit wird dann vollkommen sein, ja, in der Ewigkeit. Denn wenn niemand mehr wird leiden, wenn jede Krankheit, jede Not wird vorbei sein. Also das Ausstrecken nach Gottes Gerechtigkeit hat primär noch nicht damit zu tun, dass ich sagen kann, jetzt bin ich gerecht behandelt, sondern sich darauf ausrichten, was Gott dazu getan hat, damit Gerechtigkeit überhaupt möglich wird sein. Gerechtigkeit, und das kommt durch den Paulus, den Ausführer im Römerbrief, Kapitel 2, Kapitel 3 und 5 und im Galaterbrief, ihm ist das so wichtig, dass er sagt, keiner von euch ist gerecht. Er nimmt sich das so aus, ganz direkt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du das erste Mal in der Bibel gelesen hast.
Ja.
Hast du gedacht, also das ist fast nicht zu glauben, dass der Paul sich das Recht herausnimmt, dass er sagt, keiner von euch ist gerecht. Also, wer von euch würde jetzt nicht behaupten, ich lebe doch ziemlich anständig? Ja, ich bringe niemanden um, ich schaue, dass es den Leuten um mich herum gut geht, dass es mir der Familie gut geht und so weiter. Das heisst noch lange nicht, dass wir währenddessen gerecht wären. Und gerecht in Gottes Augen heisst vollkommen und sündlos. Und dann stellt Jesus ein Beispiel vor die Leute her, um ihnen das gleich vor Augen zu halten, weil das für viele Leute viel Theorie war. Vielleicht denkst du jetzt auch, das war viel Theorie bisher. Wir nehmen jetzt ein Beispiel von Jesus, Lukas 18, ab dem Vers 9, wo Jesus über Gerechtigkeit redet. Und er stellt zwei Personen her in diesem Gleichnis. Er nimmt einen frommen, guten, situierten, anständigen Mann aus dem jüdischen Volk. Und er nimmt einen, wo man sagt, von ihm ist ein Sünder. Er stellt die Tempel rein, die kommen dort und beten Gott an. Und der Gesetzestreue, wunderbare, gute, tolle, brave, anständige Mann betet zu Gott: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Abschund. Da würden die meisten von uns gerade in das Bild hineinpassen zu diesem Mann. Die meisten von uns wären dieser Mann. Wärst du dieser Mann? Du schaust auf den Zöllner, auf den Sünder und sagst: Oh Gott, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie er. Ich bin so froh, dass ich so gut bin, wie ich bin. So rechtschaffen, so anständig. Gott hat Freude an dir oder an mir. Und jetzt kommt das harte Urteil eigentlich, weil jetzt stellt Jesus den anderen her und den Sünder, den Zöllner, der sagt nur einen Satz: Gott, bist mir Sünder gnädig. Gott, bist mir Sünder gnädig. Wer von beiden ist gerecht vor Gott? Und das ist das Grundproblem von uns Menschen. Wenn wir uns in Bezug auf Gott vergleichen mit anderen, wenn wir unseren Glauben, unseren Bezug zu Gott auf eine Basis stellen mit anderen Menschen, die wir als schlechter anschauen, die wir als sündiger anschauen, die wir als weniger anständig anschauen, dann schneiden wir gut ab und dann fühlen wir uns gut. Und dann denken wir noch, Gott hat doch Freude an mir und kann froh sein, dass ich mich mit ihm abgebe. Aber um das geht es nicht. Jesus sagt, du musst einsehen, wer du vor Gott bist und dass du, wie der Paulus später sagt, dass du im Grunde genommen niemand bist vor Gott. Du kannst nicht bestehen vor Gott, weil du nicht gerecht bist, weil du nicht sündlos bist. Und jetzt kommt die grosse Erlösung, jetzt kommt die grosse Hoffnung, jetzt kommt das grosse Aufschnaufen. Und jetzt wird jeder wach, der vielleicht müde war bisher, und merkt: Halleluja, jetzt tritt einer in den Riss hinein, wie der Sünder hier in der Synagoge, und merkt: Oh Herr, ich versage ja auch, ich schaffe es nicht, ich werde nie gerecht sein, aber du, Herr, du bist mir gnädig. Du schaust zu mir, du schaffst mir Gerechtigkeit, die ich selber nicht herbringe. Das macht Gott mit seinem Sohn Jesus. Die Gerechtigkeit hat er geschaffen für mich, weil ich es nie selber herbekomme. Und wir realisieren vielleicht auch gar nicht so, was das für Gott bedeutet hat, die Gerechtigkeit zu schaffen, dass das brutal war. Wenn wenn wir probieren, unter den Kindern Gerechtigkeit zu schaffen, dann machen wir das irgendwie säuferli und fein, vielleicht mit ein paar Worten. Aber wegen dessen stirbt nicht eines von den Kindern, damit Gerechtigkeit herrscht. Und das ist das Drastische, damit Gerechtigkeit für uns Menschen herkommt, braucht Gott das allerletzte Mittel, und das ist das Mittel vom Opfer. Und das ist eigentlich nach unserem Verständnis Wahnsinn. Wahnsinn, dass es so weit hat müssen kommen. Wahnsinn, dass Gott nicht einen anderen Weg gefunden hat. Und Wahnsinn, dass er das für mich, für dich, für jedes von uns tut. Das ist Wahnsinn. Und jetzt zum letzten Punkt. Wie können wir jetzt aus dieser Erkenntnis heraus gerecht leben? Wir können schon davon reden von Gerechtigkeit. Gell? Wir leben in der Schweiz, wir leben in Europa. Wir haben noch Frieden im Land, wir haben im Bürgerkrieg. Aber wenn ich eine ganze Bibel nehme von Heften, Zeitschriften, von Hilfswerken, du hast vier Länder vorhin aufgezählt, Toni, die wir werden hören, dann nächsten Sonntag. Genozid in Nigeria, Straflager in Nordkorea, ich muss gar nicht weiterfahren. Schätzungsweise 200 Millionen Christen, die leiden, nur wegen ihrem Glauben an Jesus, wo sie verfolgt werden. Wo ist da Gerechtigkeit? Überhaupt nie. Und viele, viele von unseren Geschwistern im Glauben werden nie Gerechtigkeit erfahren, solange sie auf dieser Erde leben. Es ist eine traurige Tatsache. Man kann sie nicht beschönigen, soll sie auch nicht verheimlichen. Wir sollen unsere Geschwister denken und für sie beten, weil sie werden nie, das Leben lang vielleicht nie gerecht behandelt werden. Erst in der Ewigkeit wird ihnen Gerechtigkeit zuteil. Und dann mal tun wir stöhnen und reklamieren wegen einer kleinen Mühe-Einschränkung oder sonst etwas, wo wir angefahren werden oder ungerecht behandelt werden. Und dann geht schon die halbe Welt zusammen für uns. Und für andere haben das Leben lang die halbe Welt, die verkehrt ist und durcheinander. Es soll uns auch nicht ein schlechtes Gewissen machen wegen dessen. Gott hat uns hier das Land gesetzt, aber wir können natürlich auch nach unseren Möglichkeiten einstehen. Im Gebet in der Fürbitte mit tatkräftiger Hilfe und mit finanzieller Hilfe für Hilfswerke oder direkte Hilfe einzustehen für solche. Im Alten Testament hat das geheißen, sorgt für die Witwen und die Waisen. Heute kann das heißen, sorgt noch um die Kranken und die Einsamen, um die Schwachen, um die Verfolgten. Kümmern sich darum in den gesellschaftlichen Herausforderungen von Ehe und Familie. Wenn es um Abtreibungen geht, wenn es um Sterbehilfe geht, wenn es um die Schulbildung geht, wenn es um Flüchtlingshilfe geht. Es geht auch nicht darum, dass wir die ganze Welt müssen probieren zu retten, weil wir das eh nicht schaffen, dass auch nicht unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist, aus der Erkenntnis, ich bin gerechtfertigt von Gott worden. Er stellt mir vor sich her, wie wenn ich nie eine Sünde begangen hätte, weil Jesus das übernommen hat für mich. Er schaut mich so an und aus dem heraus darf ich in die Welt rausgehen und anderen von dieser Botschaft von Jesus weitergeben. Und jetzt kommt eine grossartige Verheißung aus dem Alten Testament, was mit uns passiert, wenn wir nicht nur die Gerechtigkeit angenommen haben von Gott, sondern wenn wir sie ausüben. Ich habe gestutzt über den Vers, weil der mir gar nicht bewusst war. Ich bin über den gestolpert in der Vorbereitung. Tut den mal so richtig aufsuchen. Wenn ihr Gerechtigkeit seid, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Merken wir, es heisst nicht, dann werdet ihr gerecht behandelt werden, sondern wenn wir Gerechtigkeit säen, wird Gott uns belohnen mit seiner Liebe und Treue. Das heisst, er wird immer bei uns sein, egal wie die Umstände sind, egal wie die Menschen mit uns umgehen, egal was ich gerade in dieser Woche erlebt habe oder wo ich Angst habe vor der kommenden Woche. Aber wenn ich mich auf seine Gerechtigkeit abstütze, wird er mit seiner Liebe und Treue immer bei mir sein. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass durch dich Gerechtigkeit ist worden. Ja, das ist ein Wort, ein Ding, das wir selber das gar nicht einfach beschreiben können und das schwierig ist für uns umzusetzen. Aber du hast wollen, dass Gerechtigkeit kommt auf die Erde. Und du hast das geschafft mit deinem Sohn. Weil du uns liebst, weil du uns wollen hast, weil du uns ganz in deiner Nähe willst haben. Ja, weil du uns willst vergeben, weil du uns nicht Böses wünschst, sondern weil du uns willst Gutes tun, weil du uns einmal bei dir willst haben. Vater, damals haben wir es so schwer zu verstehen, warum so viel Ungerechtigkeit auf dieser Erde ist. Und für dich ist das ein Leiden, um das zu sehen und müssen auszuhalten. Aber du bietest allen Menschen an, die Gerechtigkeit in dir zu bekommen, von dir gerecht gesprochen zu werden. Und dein Plan sieht vor, dass alle, die einmal gerecht werden können, bei dir in der Ewigkeit. Und auf das Ziel steuern wir her. Aber in der Zwischenzeit auf dieser Erde brauchen wir deine Hilfe, deine Liebe, deine Kraft. Und das können wir umsetzen, was du uns vorgelebt hast, was du uns gezeigt hast, was du uns aufs Herz legst, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Was wir ihnen sagen, wie wir handeln. Und ich danke dir, oh Herr, dass wir einfach in all dem Innen von dir unterstützt und geführt werden. Ja. Danke, Vater, dass du uns gerecht gesprochen hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Aber aus Liebe hast du uns gemacht.